Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Unternehmensbotschafter bei Microsoft. Zu Gast im Studio ist Thomas Mickeleit, Director of Communications und Mitglied der Geschäftsleitung Microsoft Deutschland. Thomas sagt, jeder einzelne Mitarbeiter von Microsoft Deutschland ist Kommunikator und tritt als Markenbotschafter des Unternehmens auf. Und jeder ist hochmotiviert und stolz darauf.
Hallo Thomas, eben in der Probe hat alles geklappt, Bild und Ton. Sehr schön, dass du da bist. Ich habe gestern Abend nochmal nachgeguckt. Wir beide haben uns, glaube ich, im Januar zum letzten Mal gesehen in Schwabing, in eurem wunderschönen Office bei dem guten kleinen Espresso. Das vermisse ich sehr. Wo bist du gerade?
Ich bin in Hamburg, in meinem Homeoffice.
In deinem Homeoffice. Wann warst du zuletzt in Schwabing im Microsoft Deutschland Büro?
Anfang März, ist schon wieder eine ganze Weile her. Mhm. Aber wenn wir Teams benutzen würden, könnte ich einen entsprechenden Hintergrund einbauen, der suggeriert, ich wäre da. Das sieht super gut aus und es ist ein großer Spaß, gerade in Teams, man kann es auch in anderen, ich weiß, die Hintergründe einzupflegen, dass man ein bisschen suggeriert und vielleicht den Sehnsuchtsort als Hintergrund nimmt.
Ja, ich benutze auch diese Teams-Hintergründe. Wir haben auch seit heute die 3x3-Kacheln. Auch das war ja so ein heiß ersehntes Feature in Teams, dass man eine Videokonferenz mehr als 4 Kacheln auf dem Bildschirm hat. Also für Gespräche sonst ist auch unsere Empfehlung natürlich Microsoft Teams. Aber sorry, Thomas, das ist heute nicht unser Schwerpunktthema. Ich kündige dich immer ganz gerne so als den Vordenker und Gestalter von Unternehmenskommunikation an. Ich mache das mal daran fest, wenn ich mir anschaue, vor 10 Jahren Microsoft und heute Microsoft. Früher war das irgendwie so eine Windows- und Office-Firma. Heute ist es eine Cloud- und Mobile-Company. Früher war es so eine Techie-Firma. Heute ist es ein cooler Arbeitgeber. Heute beteiligt Microsoft sich auch an gesellschaftlichen und sozialen Themen. Kommunizierst du heute anders? Kommunizierst du für eine andere Firma? Nimmst du das auch wahr, dass da die Kommunikation, die Außenwirkung wirklich einen riesen Schwung gemacht hat?
Ja, allerdings. Also Microsoft hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, substanziell verwandelt. Eben von der Windows und Office Company eigentlich hin zu einer Plattform Company, die sehr, sehr viel breiter aufgestellt ist, anders kommuniziert, auch anders geführt wird. Und der Credit geht natürlich in allererster Linie an Satya Nadella, der das Unternehmen auch eben kulturell so stark verändert hat. Und diese Öffnung, die, glaube ich, inzwischen auch draußen uneingeschränkt angekommen ist, initiiert hat. Und das führt dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Microsoft hochmotiviert und auch stolz sind, bei Microsoft arbeiten zu dürfen und eben daran mitwirken. Das macht es auch in meinem Job einfacher. Ich bin mal geholt worden vor 14 Jahren inzwischen wegen meiner Expertise in Krisenkommunikation. Es gibt auch heute immer noch kleine Krisen, aber die Möglichkeiten, die ich heute als Kommunikator bei Microsoft habe und die Aufgabenfelder, die ich bediene, haben sich fundamental gewandelt. Mhm. Die Krise ist nicht mein Hauptgeschäft.
Was ist dein Hauptgeschäft? Also wenn man das in die klassischen Teile Markenkommunikation, Produktkommunikation, Finanzkommunikation gliedert, hast du ja den ganzen Blumenstrauß in deiner Verantwortung. Siehst du Schwerpunkte und Verschiebungen der Schwerpunkte?
Na, erstmal rein vom Portfolio ist natürlich sehr, sehr, sehr breit. Wir kommunizieren von Games und Xbox bis zum SQL Server in dieser gesamten Bandbreite. Aber es ist nicht nur, dass das Produktportfolio, das Lösungsportfolio so groß ist, sondern zu all den Themen, die wir kommunizieren, die bei uns Schwerpunkte bilden, gibt es auch immer noch eine gesellschaftliche Metaebene, die damit zu bedienen ist. Also denk nur an wichtige Themen wie Artificial Intelligence. Da ist man ganz schnell und richtigerweise auch in der Diskussion über Ethik und ethische Bedingungen, unter denen AI auch eingeführt wird. Denk an Modern Workplace, wo es um die Frage geht, die uns jetzt gerade sehr beschäftigt, auch in diesen Tagen. Wie verhält sich das mit Menschen, die im Homeoffice unentwegt arbeiten? Wie halten die eigentlich den Kontakt zu ihren Teams? Und auch da sind es dann eben auch gesellschaftliche Fragen, die uns dabei beschäftigen. Das zieht sich eigentlich inzwischen quer durch das gesamte Portfolio und die Layers, die wir da eben kommunikativ bedienen. Und das beschäftigt mich. Wie bekommen wir eben auch für das, was wir tun als Unternehmen, auch eine gesellschaftliche Akzeptanz? Und die Währung, in der wir da rechnen, ist Vertrauen. Mhm. Deswegen ist für uns als Unternehmen eben so wichtig, auch transparent zu kommunizieren, nahbar zu sein, im Dialog zu sein, weil das sind Elemente, die eben auch Vertrauen schaffen. Und akzeptiert auch immer, dass es immer wieder auch Rückschläge dabei gibt. Es gibt auch immer wieder mal ein Fettnäpfchen, was man nicht auslassen kann als Unternehmen. Das ist auch klar. Bei uns so.
Mhm. Diese Breite, wie ihr kommuniziert, ich kann mich an viele Gespräche zwischen uns beiden erinnern, wo es so zwischen Marketing und PR, wie hart sind noch die Abgrenzungen der Verantwortlichkeiten? Ich werfe mal den Begriff Content-Modell rein. Wie steuert ihr, wer kommuniziert, wann, über was?
Ja, ich würde mal sagen, die Zahl der Kommunikatoren im Unternehmen hat sich oder ist explodiert, kann man sagen. Eigentlich und am Ende ist jeder einzelne Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter Kommunikator und in so einer Rolle. Wir kommen vielleicht noch drauf. Was Marketing und Kommunikation angeht, so haben wir unterschiedliche Methodiken, unterschiedliche Ziele. Und das wollen wir auch nicht verwischen. Aber es gibt ganz viele Felder, in denen wir gemeinsam agieren. Und das als offensichtlichste ist natürlich das Social Web. Marketing ist mit seinen Maßnahmen im Social Web, Kommunikation ist es, andere Funktionen im Übrigen auch. Und in so einem Konstrukt darüber Klarheit zu schaffen, wer kommuniziert denn welches Thema gegenüber welcher Zielgruppe, auf welchem Kanal, in welchem Format? Mhm. Alleine die Aufzählung zeigt schon die Komplexität dieser Aufgabe. Ja. Und ein Content-Modell ist ein Instrument, um eben da ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Und die Frage, die jetzt kommt, ist, ja, was ist ein Content-Modell? Ich versuche es so kurz wie möglich zu beantworten, ohne die Sendung hier zu sprengen. Der Grundgedanke des Content-Modells ist, Content so präzise, zielgruppenspezifisch aufzubereiten, dass er die höchstmögliche Wirkung hat. Ein Beispiel gesagt, ein reputationsbildender Beitrag braucht ein bestimmtes Format, braucht bestimmte Art und Weise, wie er aufgebaut ist, um seine Wirkung zu erzielen. Früher haben diese Aufgabe uns Journalisten abgenommen, indem sie aus einer Pressemitteilung unterschiedliche Formate generiert haben, die dann für ihre jeweilige Zielgruppe relevant wurde. Heute müssen wir als Unternehmenskommunikationsverantwortliche diese Aufgabe selbst erfüllen, weil wir und Kanäle haben, auf denen wir Inhalte ausspielen, weil Journalisten nicht mehr existieren oder nicht mehr die Zeit haben, sich mit unseren Inhalten so zu befassen. All dabei hilft uns ein Content-Modell, in dem wir Inhalte zielgruppenspezifisch aufbereiten. Und wenn ich dann sage, das ist ein Content, der Marketing macht, das ist ein Content, der Kommunikation macht oder Dritte, dann habe ich sehr viel mehr Klarheit darüber, wie Verantwortlichkeiten gegeben sind und erreiche die Zielgruppen dabei besser.
Mhm. Mhm. Zahlt ja im Grunde auf das, was wir hergehen und sagen, die Außengrenzen ist themenzentrische Planung für alle Kommunikatoren, egal mit welchem Auftragsfeld. Und die individualisierten Zielgruppenverantwortung. Du hast eben gesagt, im Grunde ist ja jeder Microsoft-Mitarbeiter Kommunikator. Ich glaube, das fällt jedem auf, der auf sozialen Kanälen unterwegs ist, egal ob das ein Twitter, ein Facebook oder auch hier LinkedIn ist, wie viel auch glaubhafter, persönlicher Content von Microsoft-Mitarbeitern als Botschafter kommt. Und es macht eben den Eindruck, dass es wirklich auch mit einer Ehrlichkeit, also wirklich mit einer Botschafterrolle und nicht nur mit einer Lautsprecherrolle kommt. Wie orchestriert man so etwas? Wie motiviert man die Mitarbeiter und wie schützt man sie auch davor, falsch zu kommunizieren oder Falsches zu kommunizieren?
Ja, also ich glaube, den Punkt, den du ansprichst, wie schützt man die Mitarbeiter, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher. Denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vor allem eine Angst oder eine Sorge, dass sie irgendwas falsch machen können. Und ihnen dabei zu helfen, Gewissheit zu verschaffen, dass sie auf dem richtigen Pfad sind, ist ein Erfolgsfaktor für so ein Corporate Influencer-Programm. Wir setzen nicht besonders schwer zu erraten, LinkedIn Elevate als Plattform ein dafür, wo wir Inhalte kuratieren, einbringen und Mitarbeiter diese Inhalte auf ihren sozialen Plattformen, in ihren sozialen Kanälen dann verbreiten können. Sie können sich auch selbst kuratieren auch ihre persönliche Note insofern auch hinzugeben. Das ist die technologische Plattform. Aber das andere ist natürlich auch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu enablen, dass sie zu befähigen, dass sie das auch tun können und auch tun wollen. Zwei Dinge. Können, glaube ich, sind wir als Technologieunternehmen relativ gut aufgestellt, weil es natürlich eine hohe Affinität auch zur Nutzung von Technologien und auch zur Nutzung von sozialen Medien gilt. Das andere ist, die Lust dazu zu verschaffen, ist, indem wir das auch mit einer gewissen Gamification verbinden, dass wir intensiv unsere Corporate Influencer auch ja, in einer Community managen, die zusammenbringen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass sie jederzeit sicher sein können, dass sie auch den Rückhalt des Unternehmens haben, in dem, was sie da auch tun. Und darüber hinaus haben wir auch noch für eine kleinere Gruppe ein sogenanntes Speakers-Büro, was sie in Konferenzen und auf Veranstaltungen vermittelt. Das ist aber nochmal eine Speziallocke dabei eigentlich. Aber das breite Programm, und das ist auch unser Verständnis, wir beschränken es eben nicht nur auf eine kleine Gruppe von Mitarbeitern, die Möglichkeiten haben, sondern alle sind dazu eingeladen, sich entsprechend zu engagieren. Insofern habe ich lange aufgegeben, mich darüber zu beklagen, über die Größe meiner Kommunikationsabteilung, weil ich sage, die größte überhaupt, ja, wir haben 3.000 Mitarbeiter in Deutschland, sind alles Kommunikationsleute. Also, eigentlich ganz komfortable Situation.
Alle heißt, wenn ich übermorgen bei Microsoft anfange, darf ich in 4 Tagen darüber twittern. Ist das so oder mache ich das zu plump? Gibt es so ein
Gerne auch
bisschen.
am ersten Tag.
Okay. Ich weiß von einigen Unternehmen, die gehen her und sagen, sie möchten so einen Kommunikationsführerschein, ist das so ein Begriff, den ich in den letzten Wochen gehört habe, dass man eben hergeht und sagt, dieses Enablen, aber eben auch das Aufzeigen der Leitplanken, was sind die Do's, was sind die Don'ts in der Kommunikation. Da haben ja viele Unternehmen auch Angst vor. Ich kenne genug Unternehmen, die gehen her und sagen, Mensch, wäre das schön, wenn alle gut von uns sprechen, aber wir haben die Angst, dass alle über uns sprechen wollen.
Naja, also ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen, was den Weg geht, dabei nur gewinnen kann. Denn seien wir doch mal ehrlich, die böse über das Unternehmen sprechen wollen, die können das sowieso. Und von denen erfährt man es auch nicht, weil sie Wege finden, sich zu verbreiten, ohne dabei identifiziert zu werden. Und alle anderen, die gerne und gut über das Unternehmen sprechen wollen, denen muss man helfen, es auch zu tun. Und tatsächlich ist so, dass wer bei Microsoft anfängt, hat gleich am ersten Tag den sogenannten Neo Day für die neuen Kolleginnen und Kollegen. Und ein wichtiges Element in diesem Tag ist eben auch zu erfahren, wie kann ich Corporate Influencer werden, was muss ich beachten, was kann ich dabei tun, welche Hilfe bekomme ich vom Unternehmen, dabei auch gut zu werden. Und wir haben natürlich auch absolute Profis, auch in meiner Bereich. Magdalena Rogel ist, glaube ich, ein sehr bekannter Corporate Influencer, die auch sich da persönlich sehr engagiert und den Neulingen dabei hilft, auch gut zu werden, ihre LinkedIn-Profile zu entwickeln, die Netiquette einzuhalten, die erforderlich ist und persönlich auch Hilfestellung gibt, berät, wie man das ganz, ganz praktisch macht. Und das kommt auch gut an.
Magdalena Rogel, ich hätte den Namen gleich auch noch mitverwendet, ist natürlich auch mit ihrem Engagement auf sozialen Netzen oder auch auf Konferenzen. Sie tritt ja auch als Rednerin auf Konferenzen auf. Und da sieht man, dass das auch irgendwie so eine neue Generation, ein neuer Spirit von Unternehmensbotschaftern ist, weil sie stellt sich eben nicht dahin und erzählt die Featureliste von Microsoft Word, sondern sie mischt sich ein, sie mischt sich in. in das Thema Familie und Beruf ein. Also wirklich eine ganz andere. Microsoft kriegt auf einmal einen Kopf, ein Herz und einen Bauch. Also es wird alles menschlicher auch in der Kommunikation bei euch. Und ich glaube, das zahlt auch sehr erfolgreich auf das, was du eben gesagt hast, ein, dass es nicht mehr die anonyme Kommunikation ist, weil die kein Vertrauen aufbaut. Ich habe vor ein paar Tagen von Sabine Bendig einen Blog gelesen, digitale Reifeprüfung, zu dem Thema, wo steht denn der Standort Deutschland in der Digitalisierung, was ist zu tun, was sind die Signale, auf die wir jetzt reagieren müssen. Ich kann mich noch an viele Microsoft Deutschland Geschäftsführer erinnern, außer die Jahresabschlusszahlen hat man von denen in der Öffentlichkeit nichts gehört. Ist das auch in deiner Verantwortlichkeit, wirklich so zu ermutigen, auch gesellschaftliche Dinge aufzugreifen? Ich komme gleich auf einen Blog, den du vor 14 Tagen geschrieben hast.
Also die Positionierung von Sabine Bendig als Microsoft Deutschland Chefin ist natürlich meine ehrenvollste Aufgabe, die ich zu erfüllen habe und wo ich, also vielleicht gehört das zu den wenigen Stellen, wo ich wirklich operativ bin und mich um die einzelnen taktischen Maßnahmen auch kümmere. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, man braucht auch jemanden eben wie Sabine Bendig, die also mit einem entsprechenden Verständnis und mit einem Anspruch auch in so einer Rolle ist und sagt, ich reduziere mich nicht darauf, hier wie jedem mal Office und Windows zu verkaufen, sondern diese gesellschaftliche Rolle auch anzunehmen und sich einzubringen, sich nicht nur als Good Citizens zu beschreiben, sondern sich auch als Good Citizens zu benehmen. Und da ist sie natürlich auch ein Vorbild, ja, und was es nicht auch einfach macht, so einen Job zu tun. Das geht natürlich auch nicht mit jedem Chef oder jeder Chefin.
Ja. Wenn du sagst, das ist wie hast du dich ausgedrückt, deine persönliche Aufgabe, die gelingt dir hervorragend. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Sabine hier auch Komplimente machen soll auf dem Kanal, aber auf jeden Fall dir. Ich glaube schon, dass es eine ganz große Rolle spielt, sowohl für Microsoft-Kunden, für euer gesamtes Partner-Ökosystem, auch von eurer Chefin den Hinweis zu bekommen, wenn ihr euch um KI kümmert, macht euch Gedanken über die ethischen Auswirkungen. Also ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, der da auch kommunikativ reingebracht wird. Anderes Extrem, was ich von euch wahrnehme, in der Fernseh-Primetime läuft Microsoft Teams Werbung. Also auch das zahlt ja darauf ein, dass du sagst, die Palette wird immer breiter. Siehst du Kommunikationskanäle, die weniger werden? Wird die Pressekommunikation weniger? Also das, was Social Media mehr ist, fällt das in der Gatekeeper-Press-Relation-Situation weg?
Also mal, unterm Strich, glaube ich, gibt es natürlich heute unendlich viel mehr Kanäle und Formate und Möglichkeiten, kommunikative Touchpoints zu generieren, wenn man neudeutsch sagt. Insofern, ich merke also jetzt nicht ein weniger, aber es gibt natürlich eine Verschiebung zwischen den einzelnen Segmenten und ohne Frage ist das alles, was in dem Social Web stattfindet, heute ein sehr viel größerer Teil im Verhältnis zu der traditionellen Medienarbeit. Aber ich möchte das nicht gering schätzen. Also nach wie vor ist das, was also in traditionellen Medien steht und über sie transportiert wird, absolut wichtig für uns in der Kommunikation und ist oftmals der Ritterschlag für jede Art von Kommunikationsmaßnahme, wenn das auch seinen Niederschlag in traditionellen Medien findet. Also ich bin weit davon entfernt, mich darüber zu erheben und zu sagen, das ist alles alt und von gestern. Na, Medien funktionieren schon noch. Das muss man akzeptieren und darf man akzeptieren, dann ist es ja für uns alle gut, wenn wir eine vielfältige Landschaft haben, wo wir nicht darauf angewiesen sind, über einen einzigen Kanal unsere Botschaften zu vermitteln.
Wie nimmst du ein bisschen den Sprung von dem, was bei Microsoft sich alles entwickelt hat und was funktioniert, was du orchestrierst, so ein bisschen auf deine Marktbeobachtung? Ich kann mich gut erinnern, du warst der Erste, der mir den Begriff Snackable Content beigebracht hat, den ich damals für da so ein bisschen, was soll das, gehalten hat. Der Punkt geht an dich. Aber ich sehe heute mehr und mehr Unternehmen, die einfach, ja, die in einer Aufholjagd sind. Also allein das ganze Thema Videokommunikation stellt man jetzt in der Corona-Zeit fest, wie viele Unternehmen mit dem schlechten Gewissen hergehen und sagen, Mensch, das haben wir uns vor 2 Jahren eigentlich vorgenommen. Wie nimmst du wahr, wie deutsche Unternehmen, wie weit sind die in einer guten Marken- und auch gesellschaftlich relevanten Markenkommunikation?
Ich würde mal sagen, da gibt es sicherlich eine riesengroße Spannweite, ja, von solchen, die das überhaupt nicht tun und solche, die es sehr gut tun. Und oftmals hat das, muss man sagen, wahrscheinlich auch mit der Unternehmensgröße zu tun und steht dann auch wieder im Verhältnis. Dazu gibt es eigentlich Kommunikationsfunktionen, die ressourcenmäßig überhaupt in der Lage sind, solche Aufgaben auch anzunehmen. Und insofern, ich glaube, es lässt sich so ein Pauschalurteil überhaupt gar nicht fällen und zu sagen, ja, wir stehen da in Deutschland an einem bestimmten Punkt. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr granular und hängt sehr stark von der, wie gesagt, Unternehmensgröße und Branche. Und die Frage ist ja, welcher Industrie, in welchem Markt man sich bewegt. Also wäre jetzt, glaube ich, auch nicht fair gegenüber denen, die es nicht tun, immer zu sagen, ja, ihr macht das nicht und deswegen macht ihr was falsch. Vielleicht ist es für die auch genau richtig, das so zu tun. Also.
Nun, ich habe vor 1,5 Jahren fingen Gespräche mit Unternehmen an, die damals im Kontext Social Media, die gesagt haben, wir haben immer B2B gemacht und jetzt stellen wir fest, in der Situation eines Fachkräftemangels bin ich hier vor völlig neue Kommunikationszielgruppen gesetzt. Also da, ich möchte auch kein allgemein Urteil besprechen, wie gut sind welche Unternehmen, aber die Trends, die dort passieren, sehe ich eben auch, dass es sehr erfolgreiche Sprinter gibt. Ich das richtig weiß, Telekom ist seit dieser Woche mit auf TikTok vertreten. Also es gibt auch Unternehmen, die ausprobieren und machen in der Kommunikationswelt. Aber es gibt immer noch sehr viel Zurückhaltung. Da ist einfach die Frage an dich, was so deine Empfehlung ist, wo du sagst, der Corporate Communication Manager, das ist so ein Ding, das würde ich ihm gerne auf den Zettel schreiben.
Naja, also zunächst mal dieses Experimentieren wollen, neue Formate auszuprobieren, auch mal irgendwo daneben zu langen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentliches Element, Grundlage für auch Erfolg. Die Bereitschaft, ja, eben auch mal festzustellen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert und dann was Neues auszuprobieren und auch dem Team, was Kommunikation macht, diese Freiheiten zu lassen, sie zu ermuntern, diese Experimente durchzuführen, das finde ich, ist eine Empfehlung, die man auf jeden Fall jedem geben muss. Ja.
Okay. Lass mich einen Punkt nochmal rausgreifen. Den habe ich auch letzte Woche als für mich super gutes Fundstück der Woche in meinem Live-Video angesprochen. Dein Plädoyer für ein Volontariat, Berufseinstieg Kommunikation. Warum greift Thomas Mikkeleit so ein Thema auf? Also, wenn man das liest und dich kennt, merkt man, das war nicht nur der Herr Mikkeleit, sondern auch Herzblut Thomas, was da geschrieben hat. Was treibt dich?
Naja, erstmal mache ich es ja tatsächlich schon über 20 Jahre, solche Volontariatsausbildung. Und viele von den Volontärinnen und Volontären, die mal vor Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, durch die Ausbildung gegangen sind, sind inzwischen selbst Kommunikationschefs oder in vorderster Front und haben gute Karrieren jedenfalls allesamt gemacht. Da bin ich auch stolz drauf und das freut mich auch, rückblickend zu sehen, was aus den damals jungen Leuten geworden ist. Und insofern habe ich auch tatsächlich viel Herzblut da drin. Und dann ist es auch eine Frage natürlich, wie kriegt man so eine Kommunikationsfunktion immer wieder mit neuen Ideen angereichert? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes frisches Blut reinzuholen und damit neue Perspektiven, neue Ideen und die Bereitschaft, den nächsten Schritt zu gehen. Das war mir immer wichtig, weil ich nicht meine eigenen Fähigkeiten, meinen eigenen Horizont als das Absolute setze, sondern gerne mich da bereichern lassen von anderen. Und das können die jungen Hochschulabsolventen, was es ja in der Regel sind, eben super gut. Und dann kommt es nicht darauf an, die einfach zu holen, sondern es kommt darauf an, sie richtig auszubilden, profund. dass sie als Kommunikationsprofessional sich entwickeln, aufs richtige Gleis gesetzt werden, ihnen dabei alles mitzugeben, was sie brauchen. Es geht eben nicht darum, irgendwie junge Leute billig einzukaufen, sondern ihnen zu helfen, einen Superstart in ihrer professionellen Karriere zu finden. Und ich finde, es macht super viel Spaß, das zu tun, zu sehen, was daraus entsteht. Und also das finde ich inspirierend jeden Tag, auch wenn ich mit meinen jungen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite.
Cool. Das zeichnet dich aus. Also ich finde das, ja, auch jetzt, wie du das erzählst, mit wie viel Herzblut und auch wie du, du bist kein unbeschriebenes Blatt, du bist schon jemand, der den Karriereweg, den man gehen kann, gegangen ist oder geht in der Unternehmenskommunikation.
Das hat auch was gesagt.
Und, ja, sorry dafür. Aber wenn du dich so dem engagierst, junge Menschen professionell den Einstieg in den Beruf zu ermöglichen und auch selber sagst, du lernst ja auch davon, die Generation Z um uns zu haben, hilft uns ja auch, dass wir Erfahrung eben nicht als Stillstand wahrnehmen.